Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Guten Tag und herzlich willkommen beim Rabe Info vom Dienstag, dem 27. Oktober 2015. Heute mit folgenden Themen. Mit der alternativen Weltbank in Asien baut China die eigene Macht aus. Chinesische Menschenrechtsorganisationen mahnen Schweiz und die EU zur Vorsicht. Und Assad oder ISIS, Friede oder Heimat. Adopt a Revolution hat mit syrischen Flüchtlingen über Fluchtgründe und Rückkehraussichten nach Syrien gesprochen. Am Mikrofon begrüßt Karin Bachmann.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Und nun hat unsere Praktikantin Lucarina Fuchs die aktuellen Meldungen des Tages.
Bei einem Guerilla-Angriff in Kolumbien starben 12 Personen. Es handelt sich dabei um einen Anschlag der Nationalen Befreiungsarmee, ELN. Die Opfer waren alle Sicherheitskräfte, wie internationale Medien berichten. Der kolumbianische Staatschef Santos ließ verlauten, dass die ELN nicht begriffen habe, dass man sich in Friedenszeiten befinde. Mit der ELN hat die kolumbianische Regierung vor rund 1,5 Jahren Gespräche aufgenommen. Mit der zweiten großen Guerilla-Bewegung FARC handelt Santos derzeit einen Friedensvertrag aus. Im Konflikt zwischen Regierung und Rebellentruppen verloren bis heute 200.000 Menschen ihr Leben. Ein amerikanisches Kriegsschiff patrouillierte heute im südchinesischen Meer. Es näherte sich den umstrittenen Spratly-Inseln. Genau dieses Gebiet beanspruchte China für sich und streitet schon seit Jahren mit anderen Ländern wie Taiwan oder Vietnam darüber. Das chinesische Außenministerium protestierte umgehend und warnte Amerika. Die USA hingegen erachtet das Gewässer als international. Das Außenministerium erklärte, dass das patrouillierende Kriegsschiff nichts mit den Gebietsstreitigkeiten zu tun habe. In der Schweiz lebende Eritreer werden offenbar auch in ihrem Heimatland besteuert. Dies berichten verschiedene Medien. Angeblich kassiere die eritreische Botschaft in Genf eine Einkommenssteuer von rund 2% ein. Das Bundesamt für Polizei FEDPOL hat nun eine Strafanzeige eingereicht. Es werde abgeklärt, ob es sich dabei um eine verbotene Handlung eines fremden Staates auf Schweizer Gebiet handle.
Und nun noch vor den Wetterprognosen etwas Satire zu einem ernsten Thema. Seit einem Jahr hetzen die Pegida-Anhänger und Anhängerinnen auf jeweils montags mit Parolen aus der Nazizeit gegen den Islam und gegen Flüchtlinge. Ein Jahr Pegida, dieses Jubiläum provoziert auch die deutschen Satiriker, so wie Dietmar Wischmeier, der sich für die ZDF-Heute-Show in der Rolle eines Forschers geschlüpft ist und das sogenannte Pegida-Wesen unter die Lupe genommen hat.
Herrschaften, Ruhe bitte! Unser Thema heute ist das Pegida. Das Pegida ist ein intellektueller Bodenbrüter aus der Familie der Hohlbratzen und siedelt in den braunen Sümpfen am Oberlauf der Elbe. Unter der Woche gründet es tief im Morast des Abendlandes. Nur montags kriecht das Pegida aus seinem Bau bzw. Plattenbau, um Bilder hochzuhalten mit Wörtern, die es gerade gelernt hat, wie Volksverräter oder Ball. Das Pegida ist ein zumeist männliches Säugetier von auffallend abstoßender Gestalt. Seine Vermehrung verläuft daher ungeschlechtlich. Also das Leittier brüllt wie ein angeschossenes Wildschwein auf der Lichtung, bis immer mehr Pegiden aus allen Teilen der Republik herbeiströmen. Der mittelbraune Gesell hat keine natürlichen Feinde. Deshalb denkt er sich welche aus, die Lügenpresse etwa oder den finsteren Muselmanen, der die blonden Ricken seines Reviers beschälen will. Dabei ist das entscheidende Paarungshandicap des Pegida-Rüden allein sein ausgeprägtes Schrumpfgeschröte. Alle bisherigen Versuche, das Pegida zu domestizieren, sind leider an dessen geringer Intelligenz gescheitert. Allein das lange Stehen auf zwei Beinen hat es sich wohl selbst irgendwie beigebracht. Und wie der Marderhund und der großblättrige Pestwurz dringt auch das Pegida immer weiter nach Westen vor. Längst hat es die Kölner Bucht erreicht und trägt als Wirtstier die Nazi-Räude bis in alle Winkel der Republik. Da die Drückjagd auf das Braunwild den strengen Regeln des Grundgesetzes obliegt, bleiben zur Eindämmung der Pegiden wohl nur eine geistige Transitzone von Magdeburg bis Cottbus in Kooperation mit dem Safari-Park Stubenbruck. Wichtiger Hinweis für Besucher aus dem Westen. Bitte verlassen Sie nie das Fahrzeug. Vielen Dank.
Dies war ein satirischer Beitrag von Dietmar Wischmeier. Der Satiriker erforschte für die ZDF-Heute-Show die Pegida-Spezies, die auch gestern wieder in Dresden zu Tausenden demonstrierte.
Und wir kommen zum Wetter. Am Mittwoch und am Donnerstag bleiben uns die Wolken erhalten. Es kann auch gelegentlich regnen. Auch die Sonne scheint aber ab und zu und das alles bei kühlen 13 Grad.
Rabe Info.
Es war ein Paukenschlag für die globale Wirtschaftswelt, aber auch für internationale Entwicklungsorganisationen. Die Gründung der AIIB, der Asiatischen Infrastruktur Investment Bank, vor einem Jahr. Die aufstrebenden Schwellenländer China, Indien, Indonesien und rund 50 weitere Staaten gründeten eine Alternative zur Weltbank und zum Internationalen Währungsfonds IWF. Mit gutem Grund. Der IWF und die Weltbank werden seit ihrer Gründung vor 70 Jahren von den USA und von Westeuropa dominiert. Interessant ist, die alten Weltmächte aus Europa bekämpfen die alternative Weltbank aus Asien nicht, sondern wollen dabei mitmachen, so auch die Schweiz und Deutschland. Sanjeev Pandita reist im Moment durch Europa, um die europäischen Mächte zur Vorsicht zu mahnen. Pandita ist Direktor der Arbeits- und Menschenrechtsorganisation Asia Monitor Resource Center, dem AMRC. Er will den Entscheidungsträgerinnen und Trägern in Europa klarmachen, dass die AIIB vor allem ein chinesisches Projekt ist. Michael Spar fragte ihn, warum er Europa vor der alternativen Weltbank warne.
It is actually a broader part of China's policy towards its one road, one belt policy, which means expansion of its influence in Asia.
Das Ganze ist Teil von Chinas sogenannter One Road, One Belt Politik. Das heißt, China will seinen Einfluss in Asien vergrößern. Die Weltbank und der Internationale Währungsfonds werden von den USA und den anderen westlichen Ländern kontrolliert. China hatte immer das Gefühl, dort zu wenig Einfluss zu haben. Deshalb hat China jetzt ein Gegenstück zur Weltbank, aber auch zur Asiatischen Entwicklungsbank geschaffen. Das sagt Sanjeev Pandita von der sozialen Organisation Asia Monitor Resource Center. Auf die Frage, ob es nicht gerade für ärmere asiatische Länder interessant sei, dass es zur Weltbank und zum Internationalen Währungsfonds IWF eine Alternative gibt, sagt er:
Many people give the same reason and they think that China is now challenging the hegemony of United States and the European powers. And think that in a way it may be good. But the problem is, there are major problems with these big financial institutions, yeah, especially for small countries.
Viele Leute meinen, es sei eine gute Sache, wenn China die Übermacht von den USA und von den europäischen Mächten herausfordert. Natürlich machen sich kleine arme Länder von der Weltbank und vom IWF abhängig und müssen nach deren Regeln handeln. Aber wenn China dem jetzt eine Alternative gegenüberstellt, löst das das Problem nicht. Im Gegenteil, es macht das Ganze komplizierter. China ist ein autoritäres Land. Es wird diesen armen Ländern doch nicht erlauben, dass sie demokratischer werden.
And how are they going to allow smaller countries any sort of democracy?
Sagt Sanjeev Pandita, dessen Organisation in Hongkong basiert ist. Dort gab es vor gut einem Jahr Massendemonstrationen für mehr Demokratie. Wie steht es um die chinesische Demokratiebewegung heute?
I think we have to also understand in China the space for expressing any kind of discontent is shrinking.
Der Platz für von der Regierungspolitik abweichende Meinungen in China ist klein. Protestbewegungen werden nicht toleriert. In den letzten beiden Monaten wurden rund 100 Menschenrechtsanwälte verhaftet. Die Demokratieforderungen der Studierenden in Hongkong wurden nicht erhört. Stattdessen wird die freie Meinungsäußerung in China immer stärker unterdrückt.
China has not agreed for that also. So we see overall the space for expressing peaceful protest is decreasing inside China.
Das sagt der Menschen- und Arbeitsrechtsaktivist Sanjeev Pandita, der diese Woche mit der Eidgenössischen Außenpolitischen Kommission sprechen darf. Statt sich gegen die alternative Weltbank von China zu wehren, wollen sich europäische Länder wie die Schweiz der asiatischen Infrastruktur Investmentbank anschließen. Was empfiehlt Sanjeev Pandita den Schweizer Parlamentsmitgliedern?
See, this has been something amazing and unprecedented that has happened. Despite China's authoritarian regime and its suppression of dissent, the overwhelming support from the European countries, it has even surprised China. China was not expecting so much support.
Es ist interessant, dass europäische Länder China so stark unterstützen, obwohl das Land sich so autoritär aufführt. China selbst ist überrascht und sieht sich bestätigt in seiner Politik. Ich werde den Schweizer Parlamentsmitgliedern sagen, ihr müsst die wirtschaftlichen Vorteile nicht über die Menschenrechte stellen. Ihr müsst von China mehr Verantwortung einfordern. China hat unheimlich große Währungsreserven, die es für diese neue Bank benutzen will. Europa muss dem nun einen Ausgleich gegenüberstellen und China dazu auffordern, Verantwortung zu übernehmen und Demokratie zu erlauben.
Some checks and balances. And Europe should take a leadership role in providing some kind of framework to China in terms of being more accountable and more democratic.
Sanjeev Pandita kämpft mit seiner Organisation AMRC für mehr Menschen- und Arbeitsrechte in Asien. Druck von Europa auf China alleine reicht nicht aus. In Asien, insbesondere in China, ist die Mittelschicht gewachsen. Junge Chinesen und Chinesinnen machen immer häufiger Urlaub in den Schweizer Bergen und lernen auf ihren Reisen die europäische Kultur kennen. Müssen Veränderungen nicht von dieser neuen Mittelschicht auskommen?
I think both, and I agree with you, change will come from inside. Change will not come from outside. I think that's a good point. But, we had also understand how Chinese authoritarian regime is behaving inside China.
Ich bin einverstanden, Druck muss nicht nur von außen kommen, Veränderungen müssen innen stattfinden, aber man muss verstehen, wie stark autoritär China ist. Jeder Versuch, sich für bessere Arbeitsrechte oder für mehr Menschenrechte zu organisieren, wird bis in den Kern zerstört. Die mächtigen Sicherheitskräfte erkennen sofort jede Form von Widerstand. Die europäischen Mächte müssen China also nach wie vor von außen kritisieren. Aber die sehen in der neuen Mittelklasse Chinas vor allem neue Konsumenten und Konsumentinnen für europäische Produkte. Der Markt wird leider viel höher gewichtet als die Menschenrechte.
Unfortunately now, European Union sees more economic benefits because those middle class are consuming the products which are made by European companies. So the market is more powerful than human rights now.
Sanjeev Pandita ist Direktor der Organisation AMRC und arbeitet von Hongkong aus. Hongkong ist immer noch viel demokratischer als Festland China. Wie kann diese Organisation denn auf dem Festland von China agieren?
Yes, we have been in existence for more than 35 years now. AMRC has worked from Hong Kong. We work inside China. Of course, there are difficulties. We work with different groups inside China.
Wir arbeiten auf dem Festland China. Ich arbeite seit 15 Jahren in China. So stark eingeschränkt wie jetzt war die Freiheit noch nie in dieser Zeit. Wir versuchen mit lokalen Organisationen zu arbeiten, aber jetzt will die chinesische Zentralregierung die Gesetze verschärfen und die Arbeit von Nichtregierungsorganisationen weiter einschränken.
NGO law being considered by the Chinese government, which will further reduce any space that any form of civil society had inside China.
China hat einen neuen Führer, Xi Jinping, der sich sehr autoritär aufführt und um sich herum einen Personenkult à la Mao Zedong inszeniert. Gleichzeitig schwächelt die enorm gewachsene Wirtschaft des Landes. Was haben diese beiden Elemente für einen Einfluss auf die gegenwärtige Situation?
I think there's a combination of both. It's very interesting because China's growth has reduced marginally. So it's still 6 to 7%, which is quite high.
Es ist interessant, das Wirtschaftswachstum ist immer noch groß, obwohl es leicht abgenommen hat. Das reicht jedoch, dass die Arbeitslosigkeit zugenommen hat. Das wiederum führt dazu, dass es insbesondere im Süden Chinas zu Streiks kommt. Xi Jinping erlaubt keinen Widerspruch. Deshalb nimmt die Repression zu. Der Polizeistaat wird ausgebaut. Der Vergleich mit Mao kommt nicht von ungefähr. Er gibt vor, mit aller Kraft gegen Korruption zu kämpfen. In Wirklichkeit baut er die Repression gegen kritische Stimmen aus.
That is, many people think it's more about finishing any sort of dissent he used to face.
Das sagt Sanjeev Pandita. Er ist Direktor der Arbeits- und Menschenrechtsorganisation Asia Monitor Resource Center. Mehr zu seiner Organisation gibt es unter www.amrc.org.hk. Den Link dazu finden Sie auf unserer Homepage rabe.ch und dort unter der Rubrik Rabe Info.
Rabe Info.
Die Menschen aus Syrien fliehen vor dem Krieg in ihrem Land. Das scheint klar. Unklar scheint allerdings, wer in Syrien für die meisten Flüchtlinge verantwortlich ist. Denn keiner hat bis jetzt die syrischen Flüchtlinge systematisch gefragt, unter welchen Bedingungen sie überhaupt in ihr Land zurückkehren würden. Das wollte die Initiative «Adopt a Revolution» ändern. Die Initianten haben zahlreiche Erstaufnahmezentren in Deutschland besucht und mehrere hundert syrische Flüchtlinge zu den Gründen ihrer Flucht befragt und auch dazu, was ihrer Meinung nach in Syrien getan werden müsste. Unsere Kollegen von Radio Korax in Halle sprachen mit Ferdinand Dürr, der an der Ausarbeitung des Fragebogens beteiligt war.
Selbstverständlich oder ich würde sagen naheliegend haben die allermeisten Menschen gesagt, dass sie vor bewaffneten Auseinandersetzungen fliehen, dass sie Angst um ihr Leben hatten, dass sie Angst vor Entführungen hatten, sei es durch tatsächlich Kämpfe, sei es durch Fassbomben oder sei es Entführungen oder Verhaftungen. Und das sind mit Abstand die größten Fluchtgründe. Wir haben allerdings dann auch danach gefragt, wer denn Ihrer Ansicht nach oder nach Ansicht der Befragten dafür verantwortlich ist, dass diese Dinge passieren. Und wir waren sehr überrascht, dass der Anteil derjenigen, die angegeben haben, dass sie vor dem Assad-Regime fliehen, in etwa doppelt so hoch war wie die Anzahl derjenigen, die gesagt haben, dass sie vor ISIS fliehen. Denn das ist ja etwas, was hierzulande in der Öffentlichkeit ganz anders diskutiert wird. Hier wird ganz viel über die Gräueltaten von ISIS gesprochen, die zweifelsohne ganz, ganz schrecklich sind, aber es wird relativ wenig darüber gesprochen, wie das Assad-Regime doch weiter täglich mit Fassbomben, durch Verhaftungen, durch militärische Angriffe, auch auf Zivilistinnen und Zivilisten, die Menschen tatsächlich einfach in die Flucht treibt.
Nachdem nun also bei der Befragung herauskam, was du gerade eben erwähnt hast, dass die Gewalt durch die Regierung von Assad als Hauptgrund zur Flucht angegeben wurde, was hältst du denn von den aufkommenden Ideen in der internationalen Politik, mit Assad wieder zu kooperieren?
Auch da würde ich sagen, müssen wir doch zunächst mal uns anschauen, was die Leute gesagt haben, die von dort geflohen sind. Und deren Einschätzung ist, dass eine Mehrheit nicht nach Syrien zurückgehen würde, wenn Assad weiter an der Macht ist. Das heißt, wenn es uns tatsächlich darum gehen sollte, Fluchtgründe zu verhindern, dann wird es nicht ausreichen, dafür zu sorgen, dass Assad wieder das ganze Land kontrolliert. Allerdings würde ich auch sagen, eigentlich wird mit Assad seit 4 Jahren gesprochen. Er hatte die ganze Zeit die Möglichkeit, über UN-Sondergesandte als Mitglied der Vereinten Nationen tatsächlich zu einer Lösung beizutragen. Aber was wir in den letzten 4,5 Jahren gesehen haben, seit der Aufstand in Syrien begonnen hat, ist, dass das Assad-Regime ständig weiter an einer Eskalation gearbeitet hat, ständig weiter neues Öl ins Feuer gegossen hat, weitere Gewaltmaßnahmen angewendet hat und sich übrigens auch nicht an internationales Recht hält dabei. Warum sollte denn, wenn wir jetzt anfangen, mit Assad zu sprechen, er sich an die Vereinbarungen halten, wenn er das in der Vergangenheit nicht getan hat? Es gibt UN-Resolutionen, die das Belagern von zivilen Wohngebieten verbieten, die verbieten, dass Fassbomben abgeworfen werden dürfen. Und trotzdem passiert das seit 1,5 Jahren täglich weiter, ohne dass es irgendeine Sanktion dafür gäbe. Ich glaube, da müsste man sich schon tatsächlich überlegen, worüber man mit Assad tatsächlich sprechen möchte.
Kam denn bei der Befragung heraus, ob die Menschen aus Syrien sich erhoffen, in ihr Heimatland zurückkehren zu können und wenn ja, auch unter welchen Bedingungen? Du hast ja eben schon angesprochen, eine dieser Bedingungen wäre vielleicht eben, dass Assad verschwinden würde.
Die allermeisten würden natürlich zurückgehen, dann, wenn Frieden herrscht, wobei das ein relativ abstraktes Ziel ist, denn eine friedliche Umgebung ist natürlich erstmal die Grundvoraussetzung dafür, dass Menschen überhaupt irgendwo leben können. Wir haben natürlich noch genauer nachgefragt und haben gesagt, und ich hatte schon erwähnt, dass über die Hälfte sagt, sie können sich nur vorstellen, zurückzukehren, wenn das Assad-Regime nicht mehr an der Macht ist. Viele haben gesagt, dass auch ISIS kein Teil der Lösung sein kann. Das heißt, auch wenn ISIS die Kontrolle über das gesamte Land übernehmen würde, wäre das auch keine Option für sie. Und gleichzeitig glaube ich, dass auf der positiven Seite wäre zu erwähnen, dass doch immerhin 40% gesagt haben, wenn es demokratische, freie, faire Wahlen gibt, dann können sie sich vorstellen, nach Syrien zurückzukehren. Und ich denke, genau das ist es, was das Ziel der internationalen Politik sein müsste, dafür zu sorgen, dass weder der Diktator Assad noch die Terrororganisation ISIS letztlich die Kontrolle übernimmt, sondern dass es eben zu einer pluralistischen Demokratie in Syrien kommen kann. Syrien ist übrigens ein Land, das schon lange mit einer sehr großen Toleranz verschiedene ethnische und konfessionelle Gruppen vereinigt hat. Und ich glaube, letztlich muss Syrien zu dieser Toleranz zurückkehren.
So Ferdinand Thür von der Initiative Adopt a Revolution. Mehr Infos zum Projekt finden Sie unter adoptarevolution.org.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Sie hörten das Info vom Dienstag, dem 27. Oktober 2015 auf Radio Bern Rabe. Beigetragen zu dieser Sendung haben Michael Spahr, Luca Rena Fuchs und unsere Kollegen von Radio Korax. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Karin Bachmann. Ich wünsche euch noch einen entspannten Tag.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.